Attention.
Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Fußball. Die Daily Nuggets. Jetzt.
Da sage ich schon A, bevor
du was getrunken hast.
Ja,
wollen wir der Wahrheit mal Genüge tun.
Ja, das ist korrekt. Der Anchorman ist da und ich freue mich sehr, dass er da ist.
Zu Recht.
Weil
es ist immer eine Freude.
Es ist wirklich immer eine Freude. Gestern, es ist ja komplett absurd. Gestern um circa 16 Uhr kriege ich von einer Nummer, die ich unter Katar TV eingespeichert habe, die Nachricht: Are we okay for tonight? Und ich schreibe zurück: Nobody has contacted me because about tonight, nicht because, about tonight. Ja, but I'm contacting you now. Okay, na gut, also werde ich quasi gebucht. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich überhaupt bekomme dafür. Ein bisschen, aber es wird versteuert, ihr da draußen, es wird versteuert. Unser Sponsor ist ja abgesprungen übrigens, also wenn
deswegen
ihr...
Deswegen brauchen wir das dringender denn je.
Ja, wir brauchen
vielleicht.
Ja,
vielleicht. Würden wir uns von Katar sponsern lassen? Nehmen wir mal
das
an,
ist die Frage.
Die würden sagen, pass mal auf Jens, die nächsten 10 Jahre, wir haben da jetzt kürzlich einen Vertragspartner verloren, da ist jetzt Geld offen, 150 Millionen hätten wir frei. Würden wir das machen? 150 Millionen 10 Jahre?
Möglich. Federer hat sich für 300 Millionen 10 Jahre Uniqlo versprochen und zieht dafür deren Kleider an.
Würdest du eine Bekleidung anziehen, die so klingt wie eine Toilette?
Für 30 Millionen pro Jahr würde ich es mir ernsthaft überlegen. Das ist eben die Frage. Und das ist eine moralische Frage. Würden wir es machen? Wahrscheinlich. Also ich zumindest wahrscheinlich ja. Ich bin ein schlechter Mensch, ich weiß.
Wir dürften nicht. Jeder hat seine Schmerzgrenze offensichtlich. Jeder, ja. Außer Max Jakob Ost, den ich jetzt auf der Herfahrt auch wieder gehört habe, denn ich stecke noch mitten im, ich darf es nicht spoilern, in der letzten Folge der Elf-Leben-Trilogie, hätte ich fast gesagt.
Ich bin noch nicht ganz dabei, der 17-Ologie.
Der, ja, so ungefähr. Dem traue ich das zu, tatsächlich zu sagen,
Max,
nein.
Ja, Max ist ein guter Mensch. Ja.
Ich weiß es nicht.
Nein.
Aber also, eins könnte ich ausschließen. Wenn mein Verein, egal wer das wäre, von Saudi-Arabien oder sowas gekauft würde. Ich würde es nicht gutieren. Ich würde die Fahne, das Trikot des Vereins verbrennen, öffentlich.
Mit Video.
Medienwirksam. Keiner wäre da, aber ich würde es tun.
Und wie würde der Anchorman dieses Video beginnen? Hallo Leute.
Hallo Leute. Dann wisst ihr, was das ist?
Wisst ihr, was das war?
Ich glaube so.
Also pass auf, folgender Zwiespalt. Saudi-Arabien, das ist dann meine Schmerzgrenze. Ich habe ja vor 2 Jahren die Einladung erhalten. Da hat der gleiche Veranstalter, der auch das Tennisturnier in Linz und jenes in Hamburg veranstaltet, hat eine Exhibition in Saudi-Arabien veranstaltet. Der wollte, dass jemand von Tennisnet dorthin kommt und da hatte ich ja quasi ein erstes Zugriffsrecht und habe gesagt, Burschen, nee, also bei aller Liebe, erstmal, ich hätte nichts bezahlt bekommen dafür, aber auch selbst wenn, und so hoch hätte die Summe gar nicht sein können. Aber ich weiß jetzt nicht, Saudi-Arabien ist nochmal was anderes. Also ich glaube, ich hoffe zumindest nicht, dass Leute in Katar öffentlich hingerichtet werden. Dass Frauen so behandelt werden in Saudi-Arabien, aber ich weiß es auch ehrlicherweise
nicht.
Öffentlich
nicht, aber du wirst zumindest doch auch weggepackt, wenn du,
ja, schlimm,
wenn du
schlimm.
Der gleichgeschlechtlichen Liebe an zugeneigt bist. Wenn du, ich glaube, das ist ja schon auch ein Problem, wenn du einfach eine Frau anschaust oder eine Frau dich anschaut, obwohl ihr nichts miteinander zu tun habt oder so ähnlich. Aber das ist nur Halbwissen.
Ganz gefährliches Halbwissen.
Ich möchte jetzt schon betonen, dass ich die WM in Katar boykottieren werde.
Und jetzt kommt pass auf, und ich werde also gestern angerufen und ich habe am Abend nichts zu tun gehabt und gesagt, okay, setze ich mich halt in die Küche, habe hinter mir mein, dieses riesige Bild von Muhammad Ali, wie er, wer war das nochmal?
Sonny Liston,
genau, der Sonny Liston niedergeboxt hat, hinter mir. Und sitze dort.
Warum hast du nicht ein das Ganze vor dem Poster gemacht mit der halbnackten Frau?
Das wäre, ja, die ganz nackte Frau wäre es gewesen. Die unverschleierte, ganz nackte Frau, die wäre es gewesen. Und denke mir, also er schreibt mir, aber um 20 Uhr machen wir einen Probecall. Und denke mir, wieso ruft er nicht an auf Skype? Also ich habe es nicht so, wenn er nicht angerufen hätte, mein Gott, dann halt nicht. Stelle ich fest, also um 20.17 Uhr, ich habe Skype gar nicht an. Gut. Okay, ich schalte also, ich öffne Skype auf meinem Laptop, man ruft da tatsächlich an und ich sitze dort zur Stellprobe mit dem Pulli vom Stadion an der Schleißheimer Straße.
Zu Recht.
Ja, weil es einfach der beste Pulli der Welt ist, das möchte ich mal sagen. Holle hat mir diesen Pulli anlässlich der 500. Show geschenkt und ich ziehe ihn eigentlich nur noch nicht mal zum Schlafen aus. Ab und zu, wenn ich gefirmt werde, dann ziehe ich ihn aus. Aber ich dachte mir, okay, soll ich mich jetzt ein kleines bisschen noch fescher machen? Aber die Zeit war dann eng und das absolut Absurdeste ist ja, da sitze ich, Sportradio 360, die haben keine Ahnung, wie großartig wir sind, aber B, wie klein wir sind. Weil das letzte Mal war mein Counterpart aus Italien, irgendein Redakteur von der Gazzetto dello Sport.
Und steht bei dir in der Bauchbinde dann Jensen Röber, Sportradio 360?
Ja, erstens mal, glaube ich, steht gar nicht mein richtiger Name dort, aber wahrscheinlich steht Sportradio 360 dort.
Unter welchem Namen firmierst du da?
Ja, also so ähnlich
wie Thomas Huber. Müller?
Das ist so ähnlich wie
Huber. Bastian Schweinsteiger?
Also irgendwas ähnliches wie Huber, aber auf keinen Fall, also er spricht Mr. Heuberg, ist egal.
Per Emil
Heuberg. Und übrigens, der Typ, der mich immer übersetzt, ist großartig. Der spricht Arabisch natürlich, er spricht Spanisch, er spricht Deutsch, er spricht Englisch. Ganz große Schule. Und gestern, was ist die größte spanische Sportzeitung?
Marca oder AS?
Von der Marca. Ist mein Counterpart gestern. Und ich, kleines Würstel, sitze da von nichts eine Ahnung. Und der ruft mich am Nachmittag an und sagt, ja, Sie wissen ja, es sind neue Stadien eröffnet worden und da blinken bei mir natürlich sofort die roten Alarmglocken. Stadien war da nicht was. Katar, so viele Arbeiter, jeden Tag im Grunde genommen im Schnitt einer gestorben. Na gut, aber ich sag, habe ich Zeit gehabt. Und dann sitze ich am Abend dort und sehe mich selbst absolut underdressed, möchte ich sagen. Diesmal war ein anderer Moderator. Diesmal war ein Moderator im, wie heißt dieses Weiße, das traditionelle Gewand der Araber? Ich weiß es nicht, aber du weißt, worauf ich hinaus möchte.
Ja.
Und dann werden diese Stadien gezeigt. Und du siehst diese Stadien, die, ich weiß, und an dieser Stelle wird Max Jakob, wenn er uns, Dr. Maxi Ost, wird abbrechen, sollte er uns hören. Aber du siehst die Stadien und denkst dir, schauen gut aus. Und musst aber natürlich sofort im selben Moment denken, wie viel Menschenleben haben diese Stadien gekostet. Und ich versuche das dann fragt er mich auch noch, was denkt die Welt jetzt über den es fängt wohl der Arabien Cup. Oder was ich, Arabia Cup of Arabian Pokal. Die Kontinentalmeisterschaft der Araber fängt wohl am 3. Dezember an oder am 1. Dezember, was weiß ich. Ich habe nicht genau aufgepasst. Und natürlich interessiert sich in Europa keine Sau dafür. Ich werde gefragt, wie schaut denn der europäische Fußball drauf? Ich werde gefragt, und da sage ich halt, ja, mit ganz großer Spannung, weil wir natürlich wissen wollen, wie stark die katarische Mann, also einen kompletten Blödsinn erzählt. Und dann werde ich auf die Stadien angesprochen und ich habe das englische Wort controversy verwendet. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das ins Arabische übersetzt wurde. Ja, das ist schon ernste Bedenken. Was heißt Bedenken? Es waren ja keine Bedenken. Es waren ja, ich meine, habe ich Amnesty International erwähnt? Ich hoffe, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall habe ich gesagt, dass es großes Unbehagen, habe ich versucht auszudrücken beim schlechten Englisch. Diesmal musste ich Englisch reden, was dann noch schlechter ist als mein Deutsch. Aber ich bin dann mit einem ganz, ganz schlechten Gefühl rausgegangen aus diesem.
Mit einem gewissen Unbehagen.
Bist du quasi
Unbehagen, ja. Wenn wir allein, das ist etwas, was, wo einem die Worte fehlen natürlich. Die Arbeitsbedingungen und sowas, das ist ja mit Skandal und so kaum mehr zu packen. Aber schon allein die Absurdität der Erteilung der WM in diese Region wurde mir wieder klar, als ich gelesen habe, dass es da auch mindestens ein Stadion gibt, das im Grunde konstruiert und gebaut wurde, um es wieder zu dekonstruieren und abzubauen. Also sprich, das ist so ein Wanderzirkusstadion, ja, das man da aufbaut und dann, keine Ahnung, vielleicht verschenkt man es oder
das wurde gestern eröffnet.
Das wurde gestern eröffnet. Das verschenkt oder verkauft man dann vielleicht und dann jubeln alle, oh wie toll, vielleicht an irgendeine Nation, bei der das dann das Nationalstadion ist oder sowas. Aber das ist doch alles völlig absurd und das ist alles überhaupt nicht im Sinne des WM-Erfinders. Und je mehr man eben auch darüber nachdenkt und wer mir auf Twitter folgt, ich habe da kürzlich eine Geschichte aus dem,
wer,
ich glaube,
es war der Guardian.
Wer folgt dir nicht?
Wer folgt mir eigentlich nicht?
Ja, ich habe eine Geschichte aus dem Guardian, glaube ich. Nee, es war nicht der Guardian, ich glaube, es war die Daily Mail, wo nochmal so zusammengefasst wurde, was eben auch bei der WM zu erwarten ist. Zum Beispiel keine Stimmung, weil man als Araber, also um Gottes Willen, keine Vorurteile, aber so wird das ja im Grunde beschrieben in dieser Region. Wenn man zu einem Fußballspiel geht, dann sitzt man da und schaut das an. Da wird nicht geklatscht, da wird nicht in irgendeiner Form gejubelt. Das heißt, es wird tatsächlich darüber nachgedacht, jubelnde Menschen einzufliegen, die eben dann da sind als Statisten, um zu jubeln. Sowas. Es gibt zu wenig Unterbringungen. Es wird zum Beispiel, es werden Zelte errichtet, so Beduinenzelte, in denen man dann für über 100 Pfund die Nacht dann nächtigen könnte und so weiter. Es werden ja Kreuzfahrtschiffe dort
sein. Was du mal das weißt?
Ja, weil das in einem Artikel steht. Ja, der unfaire Vorteil des Lesens. Ja. Oder eben auch so Dinge, dass man dann vielleicht eben aus anderen Städten dann jeweils zu den Stadien fliegt, weil dort direkt keine Unterbringung ist. Andererseits sind die Stadien, das ist ja alles so klein und dicht, dass man durchaus 3 Spieler an einem Tag sehen kann, weil sie nicht ganz fußläufig, aber doch mit normalen Taxen oder sowas so zu erreichen sind. Das ist vielleicht das Einzige, was man positiv nennen könnte. Aber an dieser WM ist alles so absurd, dass ich sie A, boykottiere, aber B, doch gespannt bin, wie viele zum Beispiel den Dänen nachfolgen, die ja schon eine klare Position beziehen, die auch das zumindest angekündigt haben, jede Gelegenheit zu nutzen, eben auch ja Dinge zu anzusprechen und so weiter.
Und das wird
der Punkt sein.
Das möchte ich mir ein bisschen zugute halten. Ich habe das Thema wieder angesprochen. Es war nicht das erste Mal, dass ich das angesprochen habe. Ich weiß halt nicht, ob es übersetzt wurde. Es wird natürlich überhaupt nichts geholfen haben. Aber auf der anderen Seite merke ich natürlich, dass, und es ist der zweite Moderator der Sendung, war es ihm gestern, und das verstehe ich auch ein bisschen. Also die katarischen Leute, die sind natürlich nicht dumm, die wissen auch, wie sie zu dieser WM gekommen sind. Und wenn ich dann, es wurde ständig in Endlosschleife eingeblendet, wie Josef Blatter damals das Kuvert geöffnet hat und Katar dann bekannt gegeben hat. Ja, sie wissen natürlich, aber auf der anderen Seite, wer sind die Deutschen, dass sie die Hand heben? Ja, also bei aller Liebe, 2006. Ich merke schon, dass die Journalisten, die sind richtig stolz darauf, dass sie diese WM haben. Und warum auch nicht, wenn ich denke, wie auf welche Dinge wir Österreicher aller stolz sind, das macht mich auch manchmal ein kleines bisschen unfroh. Das möchte ich Ihnen nicht nehmen. Aber es ist ganz, ganz schwierig. Es war so ein Einspieler und ich denke mir, wo sind die weiblichen Zuschauer? Allerdings möchte ich sagen, Samstag 18.45 Uhr Berliner Derby zwischen Union und zwischen Hertha. Union schießt das 2:0, was vielleicht nicht um 18.45 Uhr war. Das Publikum wird gezeigt. Jubelnde Menschen, 98% männlich. Also so gesehen, gut. Vielleicht auch ein deutsches Ambient. Ich weiß gar nicht, ob
vielleicht
ich
nicht ganz repräsentativ, der Bildausschnitt.
Ja, vielleicht
und,
nicht ganz.
Und
ja.
deine Wahrnehmung.
Ja, naja, also ich habe ja meine ganzen Infos habe ich ja vom Übersetzer, weil die ersten 10 Minuten, wo im Hintergrund was anderes gelaufen ist, mir ein bisschen erzählt hat. Der war auch am Samstag an der Formel-1-Strecke. Und der hat das ganz stolz erzählt. Der hat ihm auch gesagt, ja, dieses Stadion, das wird dann, wie du gesagt hast, dann irgendeine Nation, die nicht so weit entwickelt ist wie Katar, weitergegeben. Und ich habe mir dann gedacht, na gut, was soll jetzt, also ich hoffe, ich tue dem Sudan nicht unrecht, aber was soll der Sudan mit so einem Stadion dort? Ja, also das wahrscheinlich mehr kostet als das Bruttoinlandsprodukt eines kleinen afrikanischen Staates, das zu unterhalten.
Es geht dann auch nur rein um Image und gewisse Abhängigkeiten wahrscheinlich.
Furchtbar. Was soll ich machen, wenn die mich fragen? Holger, 4 Wochen Doha, nächstes Jahr, pro Tag eine Ölmine.
Also ich würde Folgendes sagen. Ja. Jens, mach es, Jens. Und zwar, wir verwanzen dich und geben dir Kugelschreiberkameras mit.
Absolut.
Bei denen Q blass werden würde und dann gehst du wirklich dahin.
Um das
mal alles zu finden. Wobei machen wir uns eins, wir dürfen uns eine Sache nicht vormachen. Oder wir dürfen uns nichts vormachen. Vor allem in einem Punkt nicht. Auch das steht in diesem von mir verlinkten Artikel. Der Tweet ist eigentlich jetzt auch schon 2 Wochen her vielleicht. Dass eben viele, ich glaube zumindest, dass das da drin stand, oder ich habe es anderweitig gelesen, dass viele der generell Arbeitskräfte in diesem Land und der sklavischen Arbeitskräfte eben weggeschickt werden für den Zeitraum der WM und weggehen müssen, weil da natürlich man das Straßenbild und generell alles, das muss ja alles blitzblank und super und toll sein und der Platz eben auch dann für die Touristen geschaffen werden letztendlich und da haben die natürlich nichts zu suchen. Das heißt, natürlich wird da auch Franz Beckenbauer, selbst Franz Beckenbauer, wenn er da nochmal hinkommt. Auch Berti Vogt. Franz Beckenbauer hat aber auch gesagt, er hat keinen Sklaven gesehen.
Ja, keine Sklaven.
Über Katar. Und bei Berti Vogt natürlich politische Gefangene, wirst du auch nicht sehen, weil das wird da alles natürlich wunderbar weggesperrt
sein. Ja, womit wir natürlich mitten in China sind, die ja das Gleiche mit den Uiguren machen und wir auch eigentlich in Sochi sind, wo ja auch Leute ausgesiedelt wurden, 2014. Es ist alles Wahnsinn, es ist alles Scheiße, aber manchmal tue ich mich schon schwer, hier in Europa zu sitzen, in meinem sicheren Europa und mit erhobenem Zeigefinger auf andere Leute zu zeigen, wenn dann gestern in Wien eine Demonstration vor sich geht. Ich habe einen Screenshot gemacht von zwei Tweets, die Armin Wolf rausgelassen hat und wie die Leute untereinander auf Telegram kommunizieren. Da schreibt zum Beispiel einer, aufpassen, aus sicherer Quelle ist bekannt, dass die Stadt Wien Mitarbeiter unter den Kanaldeckeln versteckt hat, Klammer auf, kein Witz, Klammer zu, die uns in die Waden impfen versuchen werden. Hohe Stiefel anziehen. Das ist noch nicht alles. Ein Freund einer Freundin arbeitet beim Innenministerium Sektion 6 und hat mitbekommen, dass heute bei der Demo die Hubschrauber, die als Demo-Überwachung eingesetzt werden, mit Sprühvorrichtungen ausgestattet werden sollen. Es geht das Gerücht, dass flüssiges Pfizer über die Demonstranten verteilt werden soll. Schützt euch! Ein bekannter Professor meinte, Regenschirme könnten helfen und lieber nicht direkt in den Nebel schauen. Jedenfalls Körperöffnungen möglichst dicht halten.
Aber nein, das ist aber doch, Jens, ist doch Satire.
Pass auf, und dann schreibt aber jemand zurück, kann das wirklich sein? Das wäre ja Wahnsinn. Also ich kenne Leute, die sowas glauben. Ich kenne Leute, die in den Himmel schauen, wenn ein Kondensstreifen da ist und einfach schon resignativ sagen, jetzt sprühen sie wieder.
Aber ist in der Unterschied zwischen einer Schluckimpfung und einer einfach subkutanen Impfungen nicht klar, oder?
Es ist alles scheiße. Also, und ich möchte da nicht alle in einen Topf werfen, aber das sind sicherlich auch besorgte und aufgeweckte Bürger mitgegangen da in Wien gestern, aber wenn ich mit Nazis mit auf eine Veranstaltung gehe, dann sucht euch eine andere. Findet einen anderen Weg, euch. Es ist alles scheiße, Markus. Was soll ich dir sagen?
Nein, alles nicht.
Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
Jetzt habe ich ein großes Problem, Markus. Ich habe viele Probleme, aber mein größtes Problem ist, dass gestern am Samstag, nämlich Markus und ich nehmen am Sonntag auf, Alexander Zverev eine gigantische Leistung hingelegt hat gegen Novak Djokovic und ich leider, oder auch zum Glück, weil es mich wahrscheinlich zu sehr emotional aufgewühlt hätte, die Endphase des Spiels zwischen Werder Bremen und Schalke 04 nicht gesehen habe. Es muss Wahnsinn gewesen sein.
Es war schon ein Stück weit absurd, muss man sagen. Also es gibt ja jetzt mittlerweile auch das Statement der DFB, wie heißt der nochmal? Das DFB-Oberschiedsrichter oder das DFB...
Es ist Lutz Wagner.
Wie sagt man, ist das Projektleiter VAR oder jedenfalls von offizieller DFB-Schiedsrichterseite, wo es heißt, da hätte es keine Review-Empfehlung geben dürfen eigentlich. Szene, ich glaube 96. Minute schon, Flanke in den Schalker Strafraum, ein Bremer Spieler nimmt den Ball mit in Richtung Tor, muss an einem Schalker vorbei, es gibt vielleicht eine Berührung Schalker Hand.
Oh, ich dachte
mit der Bremer Hand dann, also dazu kommen wir dann gleich noch, und auch Schalker Fuß mit dem Bremer Fuß, aber ursächlich für den Sturz des Bremer Spielers ist das Ganze nicht. Das ist eigentlich klar zu sehen. Also ob es die Berührung gibt, wie stark die ist, das ist nicht so klar zu sehen in den Fernsehbildern, aber dass die nichts mit dem Sturz zu tun haben, sondern eher die Tatsache, dass der Schalker Torhüter den Ball dann kurz danach aufnimmt, sprich der Bremer Stürmer keine Chance gehabt hätte, da ranzukommen, das war wohl eher ursächlich für den Sturz. Trotzdem wird der Schiedsrichter da an den Monitor geschickt, der schaut sich das an, sieht dann da vielleicht irgendwas, was glaube ich sonst kaum einer sieht und zeigt tatsächlich auf den Punkt. Das war schon absurd. Dass es danach dann auch viele gibt, die sagen, ja Moment, das war doch erstmal ein Handspiel von dem Bremer Spieler Nein, nicht im Regelsinne, das haben Colinas Erben wunderbar aufgedröselt, weil die Armhaltung ist ganz normal, ihm springt der Ball da nur hin. Das ist per se kein Handspiel. Wenn jetzt daraus ein Tor entstanden wäre, hätte das Tor nicht gezählt, weil da ist es ja egal, ob das absichtliches Handspiel ist oder eben der Ball nur so an die Hand prallt. Aber dazu kam es ja nicht. Für das Foul ist es quasi nicht, wie soll man sagen, nicht strafrelevant, die Berührung mit der Hand. Und insofern zählt das Foul, ein Tor hätte nicht gezählt. Und so gab es das 1:1, das vom Ergebnis her korrekt war, denke ich, unterm Strich. Aber
das hab ich auch gehört.
Die Entstehung war natürlich mehr als nur zweifelhaft. Hat noch dazu die Simon Terodde Party gecrashed in letzter Sekunde, der ja endlich dieses eine Tor noch gemacht hat, um Dieter Schatzschneider zu überflügeln förmlich und jetzt einziger oder alleiniger Zweitliga-Rekord-Torschütze zu sein. Es war schon sehr, irgendwie ganz merkwürdig dann dieses Spiel und hat mir noch dazu in Zusammenfassungsdiensten bei Sky das alles komplett verhagelt, weil ich musste dann natürlich alles neu schneiden und das ist, das Konstrukt ist schwierig, das kann ich jetzt so nicht ganz erklären, aber das ist eben ein enormer Aufwand in diesem Konstrukt mit diesem Zweitliga-Topspiel, das dann neu zu machen. Also nur, dass man weiß, was da alles dranhängt an so einer Entscheidung.
Ja, ist verrückt. Ja, ich konnte es leider nicht sehen, weil ich...
Hast ansonsten nicht viel verpasst, muss man sagen.
Ja, also ich habe, wie gesagt, das Zverev gegen Djokovic angeschaut, das wäre fantastisch, hat er dann am Sonntag gegen Medvedev das Turnier gewonnen, auch die ATP Finals.
Denkbar souverän, oder nicht? Hättest du das erwartet, ganz kurz dann zu dem Finale?
Ich habe am Donnerstag mit Moritz Lang gesprochen. Wir haben beide Djokovic gelobt und dann haben wir beide beim Rausgehen gesagt, wir glauben beide, dass Zverev gegen Djokovic im Halbfinale gewinnen und dass er im Finale gegen Medvedev gewinnen wird.
Ui.
Das haben wir am Donnerstag geglaubt. So wie die Halbfinals am Freitag verlaufen sind, war ich dann schon wieder ein bisschen am Zweifeln, weil Zverev noch doch sehr, sehr lang gespielt hat. Aber das war gut und Zverev hat das finde ich ja großartig mittlerweile. Er hat sich ja in früheren Jahren dadurch ausgezeichnet. Vielmehr hat sich viel dadurch kaputt gemacht, dass er in entscheidenden Situationen eher passiv gespielt hat. Gestern und heute, immer wenn es eng geworden ist, ist er volles Risiko gegangen. Und das hat sich gelohnt. Und Chapeau, wirklich grandios, super gespielt. Er sagt zwar, er hat zwei Dinge gesagt. Er hat dann im ersten Interview gesagt, schade, dass jetzt nicht gleich das nächste Grand Slam Turnier ansteht. Auf der anderen Seite hat er aber auch gesagt, bin ich froh, dass endlich ein bisschen Pause ist. Djokovic und Medvedev spielen ja weiter im Davis Cup. Und deswegen konnte ich gestern Abend nicht sehen, aber am Nachmittag, ich habe im Grunde genommen eine 5-jährige Sperre für David Raum gefordert. Ich hoffe, du hast gesehen.
Ich habe die Szene gar nicht gesehen. Ich habe deinen Tweet gesehen und habe mir gedacht,
also
was redet der schon wieder?
Also Raum, ich glaube, es war sogar im eigenen Strafraum der Hoffenheimer, bin mir aber jetzt nicht, doch, es war im eigenen Strafraum der Hoffenheimer. Und ich glaube, Nkunku von Leipzig geht gemeinsam mit Raum zum Ball. Und Nkunku hat das Bein, ich glaube, er trifft ihn mit dem Knie irgendwo zwischen Hüfte und Brust, so in etwa. Und Raum kriegt den Ball wohlgemerkt, mitten auf die Stirn, fällt hin, den Ball, und wälzt sich herum, und Olli Seidler sagt zunächst sinngemäß, hoffentlich ist da nichts passiert. Und dann sieht man aber in der Zeitlupe aus allen Winkeln, was für eine Drecksau, Entschuldigung, nein, darf man nicht sagen, was für ein unfairer Spieler Raum ist. Und dann sagt Olli auch, na Moment, da muss ich jetzt aber zurückrudern, weil das war ja gar nichts. Also es ist Wahnsinn. Und für sowas brauche ich bitte den VAR. Zum 100. Mal, ich brauche reine Spielzeit, bitte. Dann hat sich alles, diese ganze Zeitschinderei, egal wo, endlich erledigt. Und dafür brauche ich dann den VAR. Dann muss der VAR dem Schiedsrichter sagen, pass mal auf, das ist eine gelbe Karte, Freund der Berge. Wegen grober Unsportlichkeit.
Was die Zuschauer jetzt nicht mitgekriegt haben, wie Jens Röber das Ganze gerade hier in den Studios nachgespielt hat.
Ja.
Live. Und er liegt immer noch am Boden.
Ja.
Weil ich ihm immer noch nicht glaube, dass es ein Foul war, aber er liegt immer noch und er rollt sich immer noch.
Na, es könnte ja ein Foul gewesen sein. Das stelle ich ja nicht in Abrede.
Mit dem Knie, aber nicht mit dem Kopf. Oder nicht am Kopf.
Ja, aber du denkst ja, so wie er hinfällt, der hat ihn jetzt also mitten mit der Fußspitze an die Schläfe getreten. Keine schönen Szenen. Apropos keine schönen Szenen. Ich war kurz versucht gestern, unserem lieben Freund Michael Leopold eine kurze WhatsApp zu schreiben.
Warum ist sie dann doch länger geworden?
Naja, Hast du Leo, wann war übrigens Alex Feuerherd im Studio? War das nach dem Bremen-Spiel oder war es nach dem Topspiel?
Ich habe nichts gesehen am Samstag, außer die Dinge, die ich selbst gemacht habe, und das waren viele und lang genug. Feuerherd im Studio, ich habe, also das von Colinas Erben, das war per Twitter, war okay. Die Aufklärung mit, von dem Schalke-Bremen-Spiel. Da habe ich sonst habe ich nichts mitbekommen.
Ich habe Alex gesehen, aber ich meine, es wäre dann vor dem Hamburg-Spiel gewesen, vor dem Bremen gegen Schalke. Aber ich bin ein kleines bisschen depressiv geworden gestern, als ich die Jungs gesehen habe. Weil Didi Hamann komplett in Grau gekleidet, Leo grauer Blazer, graue Hose und schwarzer Pulli drunter. Also ich wollte ein bisschen Farbe anmahnen, aber ich glaube, das liegt nicht in der Hand von Leo, oder? Leo kann dann nicht anziehen, was er möchte.
Ich gehe mal schwer davon aus, dass das so ist.
Ja, also schade. Schade. Spielunterbrechung in Lyon übrigens. Payet, spricht man Payet aus?
Ja.
Von Flasche am Kopf getroffen. Vor 6 Minuten. Und warum weiß ich das? Weil ich diese fantastische App heruntergeladen habe, die mir der Anchorman empfohlen hat.
Aber ich habe die Push-Nachrichten da ausgeschaltet.
Also, ich nicht. Und ich weiß auch gar nicht, warum ich hier etwas von Lyon bekomme.
Weil du es kannst.
Weil ich es kann, ja. Ansonsten die Konferenz, also Leipzig unter aller Sau schlecht, unfassbar. Und Dortmund nicht unglücklich, möchte ich sagen. Dortmund nicht unglücklich, aber Stuttgart jetzt auf dem drittletzten Platz. Und am Sonntag, was mich natürlich freut, vor 3-4 Wochen haben wir in der Big Show über Frankfurt und Oliver Glasner gesprochen. Wir waren uns alle einig, dass Oliver Glasner persönlich ein toller Typ ist, aber dass er nicht, also ich war mir nicht einig, weil ich kann das nicht einschätzen, aber alle drei Diskutanten waren sich einig, dass Oliver Glasner vielleicht nicht der richtige Mann für Frankfurt ist. Und jetzt gewinnen sie in Freiburg und haben mehr Punkte als Köln oder liegen vor Köln in der Tabelle. Ich glaube, sie haben das bessere Torverhältnis. Sonst noch was. Ich habe keinen Pass von den Bayern gesehen. Nur meine Schwiegermutter hat mir gesagt, als ich sie heute traf, die Bayern hätten 5-2 gewinnen müssen in Augsburg.
Ich habe die erste Hälfte nicht gesehen. Ich habe dann die zweite teilweise gesehen. Das Problem ist, wenn ich da was sehe, dann schaue ich 5 Minuten und davon ist 2 Minuten Standbild oder irgendwie bricht das so halb zusammen. Das ist sehr unbefriedigend. Was ich gesehen habe, war dann ein Anlaufen, Anrennen der Bayern, ja, aber eben nach dem Motto, so irgendwie wir flanken da rein und flanken und machen und Dings und, aber dass man jetzt sagt, also kommt auch mal so ein gefährlicher Abschluss oder irgendwie sowas raus, das war zu wenig. Und je länger das dann geht und je hektischer dann vielleicht auch das Publikum und sowas wird, desto mehr hat man dann eigentlich in so manchen Spielen dann das Gefühl, nee, das wird sowieso nichts mehr. Es gibt sicherlich trotzdem nach wie vor Spiele, bei denen die Bayern auch in der Lage sind, so einen Gegner zu zerpflücken, aber das ist super schwierig und gerade da, wir haben ja gesagt, Markus Weinzierl ist für uns der Trainer, der am längsten noch im Dienst sein wird, völlig ungefährdet, hat er da auch mal wieder gezeigt. Also das ist eine tolle Wendung, die offensichtlich die Augsburger da vornehmen, wobei wir wissen es selbst, es ist manchmal nicht das Beste, gegen Bayern zu gewinnen, weil man danach einfach, warum auch immer, erstmal ein paar Niederlagen oder zumindest sieglose Spiele in Folge.
Hashtag Spannungsabfall.
Ja, und Hashtag Bayernfluch, das war bei Gladbach in der Vergangenheit häufiger, das war bei Frankfurt, kann ich mich erinnern, so, das war bei Hoffenheim direkt in der Saison nach der ersten Pandemiepause so. Also das gibt's immer mal wieder. Warum das so ist, habe ich keine Ahnung, aber das muss man natürlich dann auch mal beobachten. Nicht, dass die Augsburger ja nicht ohnehin schon genug Probleme hätten, Spiele zu gewinnen.
Aber ich glaube, das, was du sagst, und ich weiß, was du sagst, entweder Thomas Müller oder Manuel Neuer haben ja was Ähnliches gesagt. Eigentlich so richtig große Chancen hatten sie gar nicht. Aber meine Schwiegermutter ist natürlich in der Wolle gefärbte Bayern-Anhängerin und deshalb hat sie das vielleicht ein kleines bisschen anders gesehen. Jetzt wollte ich noch irgendjemand loben, aber dazu vielleicht nach einer kurzen Pause.
Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
Ja, wen ich noch loben möchte, ist nicht mein Mitarbeiter der Woche, aber Jörg Almaroth, der Tennis-Guru unter den Journalisten, unter den Deutschsprachigen, hat, und ich war der Einzige, der seine Tweet geliked hat, ich weiß gar nicht warum, aber hat am Samstag um 15.50 Uhr, glaube ich, circa getweetet, es sind zu viele Menschen in den Stadien.
Tja.
Ich habe es geliked.
Ja.
Es ist Wahnsinn eigentlich.
Es ist
eigentlich ist es Wahnsinn.
Es ist eigentlich Wahnsinn und das, es ist generell, wir haben ja schon drüber gesprochen, beim letzten Mal, es ist tatsächlich generell Wahnsinn, wie sicher sich eben viele fühlen, nur weil sie geimpft sind. Nur weil man geimpft ist, heißt noch lange nicht, dass man alles so machen kann wie vorher. Das ist das große Problem und das ist die Schwierigkeit. Und auch nur weil man getestet ist, kann man das auch nicht, weil du bist ja schon infektiös, aber der Test sagt noch, du bist negativ und so. Aber ich bin ja kein Virologe und zum Glück und das alles nicht. Aber diese Menschenansammlungen erzeugen in mir ein gewisses Unbehagen, gerade jetzt. Und ich habe auch schon tendenziell das Gefühl, dass das nicht so weitergehen wird und dass wir noch im Dezember da drastische Änderungen sehen, wie wir jetzt auch schon in Sachsen sehen, Bayern ist 25% meines Wissens bei Sportveranstaltungen.
Ja, denke ich auch.
Aber ich denke eher eben an möglicherweise noch drastischere
Einschränkungen. Ja, befürchte ich leider auch. Der Gloria SK Bundekammersturm Graz hat ja heute vor leeren Rängen ein 0:3 gegen den LASK aufgeholt. Und apropos volle Ränge, Freitagabend hatte ich Karten für den großen Josef Hader im Zirkus Krone. Es haben sich mehrere Schlangen gebildet bei der 2G-Kontrolle, die übrigens sehr, sehr streng durchgeführt wurde. Aber zum Glück hatte ich alles dabei, sprich meinen Impfnachweis und meinen Ausweis. Und dann sitzt du da drinnen im Zirkus Krone. Ich hatte, weil ich es nicht besser weiß und einfach, weil ich gedacht habe, okay, klingt gut, Loge gebucht.
Oh.
Vor der Loge Plexiglasscheibe. Um die Loge abzutrennen, Plexiglasscheibe. Ein kleines bisschen komisch, und aber die Hütte voll und du musstest Maske tragen drinnen, FFP2-Maske, haben auch alle gemacht, ich auch. Aber irgendwie so richtig, das Programm war gut, weil Josef Hader einfach gut ist, aber so richtig ausgelassene, es ist keine gute Stimmung, Markus. Ich begebe mich ungern, ich habe mich dann auch am Samstag gleich wieder getestet, aber was heißt das schon? Ja, mit Maske geimpft, aber alles und natürlich diese ganzen Menschen, die den Fußball genossen haben am Wochenende, waren natürlich ohne Maske unterwegs und haben gegrölt und waren männlich, um nochmal auf das Thema zurückzukommen. nur ganz kurz, bevor wir zum Mitarbeiter der Woche kommen, Markus, was wirst du in dieser Woche wo sein? Du wirst nach Köln fahren.
Ich werde nach Köln fahren, werde für Prime Video Zusammenfassung des Spiels Sevilla-Wolfsburg, glaube ich. Oder ist es Wolfsburg-Sevilla? Ich glaube, es ist Sevilla-Wolfsburg.
Oh, spielt Salzburg in Lyon.
Das kann ich nicht ausschließen.
Nein, ich werde in Lyon, in Lille.
Donnerstag für Sky Austria wieder den großen Zusammenfassungsmarathon Europa League und Europa Conference League machen, ehe dann ja am Freitag schon wieder Bundesliga losgeht mit VfB Stuttgart gegen Mainz, wenn mich nicht alles täuscht, mit einer XXL-Zusammenfassung von mir. Es ist einfach Wahnsinn.
Das ist eigentlich fast ein Abstiegsderby, wenn Mainz nicht so gut wäre.
Und natürlich fahre ich nach Köln mit dem Zug hin und zurück mit Ökostrom. Nur, dass es alle wissen.
Ja, natürlich. Und nichts anderes hat man von dir erwartet. Hast du einen Mitarbeiter der Woche?
Also wenn ich das so höre, komme eigentlich nur ich dafür in Frage, für Mitarbeiter der Woche. Aber nein, mein Mitarbeiter der Woche ist natürlich Alexander, man nennt ihn auch Sascha Zverev, während Jens Röber hier ein Selfie macht, das von mir nicht autorisiert wurde. Ich musste in der Ecke sitzen mit Mütze, weil ich hier friere, weil ich hier ganz kurz gehalten werde bei Jens Röber. Ich hätte genauso gut aber auch Moritz Lang, der sie alle am Mikrofon hat, alle, die er interviewen durfte, hat er da. Und Marcel Meinert, der jetzt auch wieder zurückkommt dann aus Turin. Ja. Und entsprechend fällt meine Wahl für den Mitarbeiter der Woche auf. Jetzt müsste ich mit irgendwas Überraschendem kommen. Ich könnte sagen, mit Ole Gunnar Solskjaer. Endlich hat das Ganze ein Ende. Und ich durfte heute eine Aussage von ihm übersetzen, in der er gesagt hat, eigentlich hat er nur immer darüber erzählt, dass es eine gute Zeit war und er fühlt sich privilegiert, dass er das machen durfte, hat viele Freunde kennengelernt, hat viele alte Freunde wie getroffen, aber ansonsten sind die Fans das Wichtigste und wir sehen uns wieder, so sinngemäß.
Ja, schön, schön. Meine Mitarbeiterin der Woche hätte eigentlich Petra Vlhová sein müssen, die beide Slaloms in Levi gewonnen hat. Ich weiß gar nicht, warum ich mich jetzt selbst hier so schlecht höre. Aber mein Mitarbeiter der Woche war auch in Turin. Es ist Patrick Kühnen. Du hast es geliked. Und ich weiß nicht, ob Patrick Kühnen das absichtlich gesagt hat, aber wenn er es absichtlich gesagt hat, ist er natürlich, erstmal Patrick Kühnen, fantastischer Experte, wie ich finde. Aber Patrick Kühnen hat zu Beginn des dritten Satzes zwischen Alexander Zverev und Novak Djokovic gesagt, ich bin heiß wie Harry Hirsch auf diesen dritten Satz.
Harry Hirsch, bitte mal melden.
Und ältere Sportfreunde werden sich daran erinnern, Harry Hirsch war der rasende Reporter von und mit Otto Waalkes. Und das ist einfach großartig. Und deshalb ist mein Mitarbeiter, einfach weil er diese Referenz gebracht hat, bin mir nicht ganz sicher, wie gesagt, ob denn Patrick Kühnen Harry Hirsch wirklich aus diesem Zusammenhang kennt. Ich werde ihn mal anrufen, einfach nur mit dieser Frage. Er wird sich denken, wir führen jetzt ein absolutes Fachinterview. Sagt du, Patrick, nein, ich möchte eigentlich nur gerne wissen, wo die Harry Hirsch-Referenz
herkommt. Meinst du wirklich, dass Patrick Kühnen mit dir ein Fachinterview führt, dass er das glaubt, wenn du anrufst?
Nee, ich glaube nicht. Das glaube ich auf keinen Fall. Nee, Patrick Kühnen ist mein Mitarbeiter der Woche. Ruhe.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.